Ja, guten Mittag, liebe Geschwister und liebe Gäste und alle, die wir heute hier sind. Ich möchte zu Beginn noch mal beten und würde bitten, dass alle aufstehen, bitte. Okay, Sven, wo möchtest du sitzen? Hier vorne? Okay. Okay, Sven, wir stehen noch ganz kurz. Okay, Herr, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir auch dafür, dass du uns deine Wahrheit schenkst, die uns befreit, die uns auch mächtig macht, gegen Feinde zu kämpfen und zu siegen, weil du der Sieger bist. Herr, bitte segne jetzt auch diese Predigt, dieses Wort. Sprich du zu unseren Herzen und schenk uns Gnade, dass wir das im Alltag auch anwenden können. Amen. Okay, ihr dürft euch gern hinsetzen. Cindy hat das gerade schon ein bisschen angesprochen, das Jahr war auch bewegt und ich hatte einige Dinge, die ich überwinden musste. Aber das ist eigentlich auch schon die Überleitung zu der heutigen Predigt, weil wir als Christen einen Kampf haben. Jeder von uns steht in einem Kampf jeden Tag und wir wissen, dass der Sieg aber schon Jesus gehört und damit auch uns. Also obwohl wir noch im Kampf sind, obwohl die Dinge noch nicht endgültig entschieden sind, ist das Ziel schon klar und die Probleme, die uns begegnen, sind eigentlich nicht so groß, wie sie aussehen. Ich habe gestern Abend eine Predigt zu dem Thema angehört, was ich auch jetzt ein bisschen aufgegriffen habe. Und da gab es ein Beispiel aus der Geschichte. Und zwar gab es einen Kampf zwischen zwei Armeen. Und die eine Armee, die hatte ungefähr 13.000 Kämpfer, aber der Anführer war ein Schauspieler. Ein Hobby-Schauspieler. Und er hat es geschafft, den Gegner so zu verunsichern und so zu täuschen, dass der Gegner 30 Tage lang Angst hatte und 30 Tage lang gewartet hat. Und zwar hat er mit 13.000 Mann hat er es so gemacht, dass er irgendwelche Bäume umgehauen hat, dass die aussahen wie Kanonen. Die wenigen Waffen, die er hatte, hat er so verwendet, dass er überall hingeschossen hat, damit der Feind denkt, dass er halt ganz viele Waffen hat, die überall hinschießen können. Und er hat auch noch dafür gesorgt, dass seine Soldaten im Kreis um die anderen Soldaten drumherum laufen, sodass der Feind immer nur sieht, es sind von allen Seiten Menschen. Und der Feind dachte, dass dieser Hauptmann 150.000 Soldaten hat, obwohl er nur 13.000 Soldaten hatte. Und das Interessante war dann, dass er natürlich in den 30 Tagen, wo der Feind, der verunsichert und getäuscht war, nicht gekämpft hat, er noch die Zeit hatte, andere Armeen zu sich zu holen, damit er dann wirklich genug Kraft hat. Und ich denke, das ist auch ein Beispiel dafür, wie eigentlich der Satan ist, ja, wie der Teufel ist, weil der Teufel ist entmächtigt, der Teufel ist besiegt und doch wissen wir, dass er in der heutigen Zeit regiert und dass er auch derjenige ist, der uns zu schaffen macht. Und ich möchte heute auf die Geschichte eingehen auf die Begebenheit von dem Kampf zwischen David und Goliath. Und möchte da auch den Text dann lesen. Aber ich habe die Predigt so eingeteilt in drei Punkte, die, denke ich, sehr wichtig sind. Und zwar der erste Punkt ist, dass wir den Feind richtig erkennen. Ich habe gerade in dem Beispiel schon gesagt, wenn man keine genaue Vorstellung hat von dem, was der Feind ist oder wie stark er ist oder was er für Kraft hat, dann hat man Angst, ist verunsichert und kämpft nicht. Und in der Zeit, wo man nicht kämpft, kann der Feind machen, was er will. Dann ist der zweite Punkt, wie ich auch schon am Anfang schon gesagt habe, dass der Sieg bereits uns gehört und dass wir halt auf unseren Retter schauen müssen. Also durch den Retter, der uns gegeben ist, haben wir den Sieg schon. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir unseren Retter richtig erkennen. Und der dritte Punkt, der hat dann auch mit unserem Leben zu tun, unserem Alltag, weil die richtige Waffenrüstung entscheidend ist. Also im Alltag haben wir alle Probleme, alle Anfechtungen und Versuchungen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch von David lernen, weil er hat auch die richtige Waffenrüstung angelegt. Und hat mit dieser richtigen Waffenrüstung dann auch im Alltag, also in dem Kampf gesiegt und konnte damit auch das ganze Volk retten. Und das ist dann auch für unseren Alltag. Gut. Ich habe schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir den Feind richtig erkennen müssen. Das ist jetzt der erste Punkt. Wer unser Feind ist, das denke ich, wissen wir alle. Ich habe es auch schon gesagt, es ist der Satan, der Teufel, der alle Menschen hasst und am liebsten alle Menschen umbringen will. Und wenn wir jetzt in die erste Bibelstelle gehen, in den ersten Text, den wir lesen wollen, dann werden wir das auch erkennen, dass es halt einen Feind gibt, der alles kontrolliert, der auch dafür sorgt, dass alle anderen keine Chance haben. Und zwar ist diese Bibelstelle im ersten Buch Samuel, Kapitel 17. Erstes Buch Samuel, Kapitel 17, ab Vers 1. Also 1. Samuel 17, ab Vers 1. Genau, 1. Samuel, Kapitel 17, ab Vers 1. David und Goliath. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf, kamen bei Socho in Juda zusammen und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damim. Saul und die Männer Israels kamen zusammen, lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Also im Prinzip können wir sagen, Israel, ganz Israel kommt und will gegen die Philister kämpfen. Die Philister waren die Feinde Gottes und Gott hat gesagt, ihr sollt sie besiegen. Aber die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Also im Prinzip waren zwei Berge. Ich denke, man konnte sich in der Ferne sehen, aber dazwischen war so ein Tal, wo man durch musste zum Kämpfen. Auch interessant wegen zum Beispiel dem Tal des Todesschatten, was David auch anspricht. Ab Vers 4 weiter. Da trat aus den Lagern der Philister ein Vorkämpfer mit Namen Goliath aus Gath hervor, 6 Ellen und eine Spanne groß. Ich hab das jetzt nicht umgerechnet, was 6 Ellen und eine Spanne sind, aber man kann deutlich erkennen, dass er größer ist als alle anderen Menschen und dass dieser Goliath eben dieses feindliche Heer angeführt hat und dass er so gut ausgerüstet war und so groß und so schrecklich war, dass die Israeliten Angst hatten vor ihm. Das werden wir gleich sehen. Der hatte einen ehernen Helm auf dem Kopf und einen Schuppenpanzer an und das Gewicht seines Panzers war 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an den Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf den Schultern. Der Schaft seines Speers war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen und sein Schildträger ging vor ihm her. Ich denke, hier im Vers 7 kann man sehen, der Schaft seines Speers war wie ein Weberbaum. Also ich weiß nicht, wie hoch ein Weberbaum ist, aber ein Baum ist ja vielleicht 10 Meter hoch zum Beispiel. Das heißt, er hat einen Speer, der einfach 10 Meter lang ist. Und dann können wir uns vorstellen, wie groß und angsteinflößend er war. Er stellte sich hin und rief dem Herr Israels zu. Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Er wählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er gegen mich zu kämpfen und schlägt er mich, wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber gegen ihn zu siegen und schlage ich ihn, sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich habe am heutigen Tag das Heer Israels verhöhnt. Und das ist jetzt interessant. Ich denke, ich glaube, das kann man auch auf die heutige Zeit im Geistlichen beziehen, dass der Feind, der uns vor Gott verurteilen will, der uns schlecht machen will, der uns beraubt, der uns umbringen möchte, das ist der Satan. Und der Satan weiß ganz genau, dass er mächtiger ist als wir. Das heißt, wir als Christen, wir als Menschen können ohne Jesus keinen Sieg haben. Wir können nicht gegen den Satan gewinnen. Und das ganze Volk Israels hat das mitbekommen, dass er das Volk Israel und die Armee verhöhnt hat und damit auch gegen den lebendigen Gott von Israel und von uns gespottet hat. Und das ist sehr, sehr schlimm. Also wir wissen, dass wir nicht in diese Situation kommen dürfen, dass wir Angst haben vor dem Feind. Das Volk Israel hat dann jeden Tag das mitbekommen, dass Goliath das gemacht hat. Das ist dann Vers 11. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Also diese Angst allein schon, wenn wir uns vom Feind Angst einjagen lassen, haben wir eigentlich schon halb verloren, weil mit Angst kann man nicht kämpfen, mit Angst hat man keinen Mut und wenn man Angst hat, möchte man am liebsten einfach nur wegrennen. Jetzt werde ich ein paar Verse überspringen, ich denke, das könnt ihr euch zu Hause angucken, wenn ihr das wollt. Jetzt wird halt in den nächsten Versen beschrieben, wer David war, dass er halt der geringste unter allen Söhnen war und dass er eigentlich selbst von seinem eigenen Vater nicht dafür ausgewählt worden ist, zu kämpfen oder sogar König zu werden. Aber sein Vater hat zu ihm gesagt, geh bitte zu deinen Brüdern, bring ihnen Essen und komm wieder zurück und bring mir was mit von ihnen, damit also ein Pfand, damit ich weiß, dass du bei ihnen warst. Und jetzt kommt David also, führt diesen Auftrag seines Vaters aus, geht hin zu dem Volk, wo auch seine Brüder sind. Und als er dorthin geht, dann bekommt er halt mit, dass dieser Goliath dort zu groß tut und dass er halt kämpfen möchte mit einem einzelnen Mann, um zu entscheiden, wer gewinnt. Jetzt sehen wir das im Vers 21. Denn Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Also der Kampf war immer noch nicht entschieden, es gab keinen Fortschritt, wie auch in dem ersten Beispiel, was in unserer Zeit passiert ist mit diesen Armeen, dass es halt Stillstand gab. Es gab also auch hier einen Stillstand, weil klar war, es müssen zwei Männer miteinander kämpfen. Das war zur damaligen Zeit eben auch üblich so, dass die stärksten Männer aus dem jeweiligen Heer miteinander kämpfen und damit entscheiden, wer gewonnen hat oder wer siegt. Da ließ David das Gepäck, das er trug, bei dem Hüter des Gepäcks und lief zu dem Herr, ging hin und fragte seine Brüder, ob es ihnen gut gehe. Als er noch mit ihnen redete, sieh, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister von Gath, aus dem Heer der Philister herauf und redete dieselben Worte und David hörte es. Jeder in Israel, der den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr den Mann gesehen, der da heraufkommt? Er ist heraufgekommen, um Israel zu verhöhnen. Und wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus steuerfrei machen in Israel. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man denn tun, was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie zuvor, so wird man tun, dem tun, der ihn erschlägt. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden und Eliabs Zorn entbrannte gegen David und er sagte, warum bist du herabgekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deines Herzens Bosheit wohl. Du bist herabgekommen, um den Kampf zu sehen. Also David war in seiner eigenen Familie so verachtet, sogar von seinen Brüdern, so wie auch Josef von seinen Brüdern verachtet war, dass im Prinzip sein Bruder ihn beleidigt hat, wütend war gegen ihn und ihm einfach nur unterstellt hat, dass er schaulustig ist. Aber David antwortete, was habe ich denn nun getan? Ist es mir nicht befohlen? Sein Vater hat ja gesagt, geh zu deinen Brüdern und bring das Essen dahin. Also er hatte einen Auftrag. Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und stellte dieselbe Frage. Da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal. Als sie die Worte hörten, die David sagte, berichteten sie es Saul und er ließ ihn holen. David sagte zu Saul, seinetwegen lasse kein Mensch den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Also David wird von seinen eigenen Blutsverwandten runtergemacht, sage ich mal, schlecht gemacht, wird irgendwie beleidigt oder verurteilt. Aber David hat so einen Mut und so eine Freude im Herrn, dass er einfach vor den König tritt, der ihn ja später auch noch verfolgen wird, weil er dann der neue König ist, dass er vor diesen jetzigen König tritt und sagt, seinetwegen lasse kein Mensch den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul sagte zu David, du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, um mit ihm zu kämpfen. Du bist ein Junge, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Jetzt kommt wieder die nächste Sache. Jetzt sagt selbst der König zu David, lass das mal lieber, du bist zu klein, du bist kein erfahrener Kriegsmann und er ist groß und mächtig. Ich denke, das ist auch vergleichbar mit uns irgendwo, weil der Teufel ist schon viel älter als wir und hat viel mehr Erfahrung, aber dazu später mehr. David sagte zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam denn ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, lief ich ihm nach und schlug ihn und er rettete es aus seinem Maul. Und als er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn nieder und tötete ihn. So hat dein Knecht beide erschlagen, den Löwen und den Bären. So soll nun dieser Philister, dieser Unbeschnittene, wie einer von diesen sein, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sagte, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch von diesen Philister erretten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Jetzt erkennt Saul schon, okay, Gott hat gesagt, Gott hat es in seinem Leben schon gezeigt, dass er ihm beisteht, dass er David die Kraft gibt und die Möglichkeit schenkt zu siegen, auch gegen Tiere, die größer sind als er. Ja, er hat ja seinen Dienst als Hirte treu gemacht und das war auch die Grundlage und Voraussetzung dafür, dass Gott ihm später den Sieg geschenkt hat, weil David eben in dem Kleinen treu war, was Gott ihm anvertraut hat. Und David sagte, und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Saul legte David seine Rüstung an, setzte ihm einen ehernen Helm auf den Kopf und legte ihm einen Panzer an. Also ihr müsst euch vorstellen, David kam als im Prinzip Hirtenjunge mit ein bisschen Essen auf dem Rücken, und hatte keine Waffenrüstung an. Er hatte auch keine Waffe dabei, so wie das im damaligen Krieg verstanden wurde. Und deshalb hat der König Saul zu ihm gesagt, okay, hör zu, jetzt darfst du diese Waffenrüstung anziehen von mir. Du bist ja dadurch besser geschützt und es wird leichter sein zu kämpfen. Und David gürtete sein Schwert über seine Rüstung und fing an zu gehen, denn er hatte es nie versucht. Also er hatte, glaube ich, noch nie so eine Rüstung angehabt. Und jetzt war das erste Mal, dass ihm so eine Rüstung gegeben wurde. Der Feind war ja auch ausgerüstet mit einer Waffenrüstung, aber David hat gesagt, ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Also er war noch klein, er war kein erwachsener Mann, er war nicht so gewohnt, in so einer Rüstung zu laufen, und David legte es deshalb auch ab. Nahm seinen Stab in die Hände, wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie zum Hirtengerät, das er hatte, in die Hirtentasche. Nahm die Schleuder in die Hand und ging auf den Philister zu. Der Philister ging auch einher und kam David immer näher, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, denn er war ein Junge, bräunlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sagte zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott. Also wieder wird der lebendige und einzig wahre Gott verflucht. Und das lässt David natürlich nicht auf sich und auf Gott sitzen, diese Schande. Und der Philister sagte zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Feld geben. David sagte zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du verhöhnt hast. Am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, damit ich dich erschlage und deinen Kopf abtrenne und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel gebe und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt erkennt, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde erkennt, dass der Herr nicht durch Schwert noch Speer hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Also jetzt wird es noch sehr konkret, sehr viel genauer, dass David genau weiß, dass er eben nicht durch Waffen kämpft oder siegen kann, sondern dass Gott durch seine Gegenwart und durch seinen Geist den Sieg schenkt und dass Gott am Ende alle Feinde besiegen wird, die wir haben. Er beschreibt dann, was er mit diesem Feind machen wird, und der Feind sagt erstmal nichts dazu. Ich denke, er hat David nicht ernst genommen. Aber als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David nahte, eilte David und lief auf das Heer zu dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Gesicht. So überwand David den Philister mit der Schleuder und dem Stein und schlug ihn und tötete ihn. Weil David kein Schwert in der Hand hatte, lief er und trat zu dem Philister, nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf damit ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Also, David hat genau das, was Gott ihm schon gezeigt hatte, wo Gott ihn bestärkt hatte und ihm Mut gegeben hat, hat er auch machen können, weil Gott dabei war, und hat diesen Feind an der Stelle geschlagen, wo er am verwundbarsten war. Es gibt so eine Sage, die hatte ich mal in der Schule. Da gab es einen Mann, Siegfried, der hatte sich, als er in Drachenblut gebadet hat, war er unsterblich geworden dadurch und hatte dann auf dem Rücken ein Feigenblatt gehabt, was eine Stelle bedeckt hat. Und da, wo das Drachenblut nicht hingekommen war, hatte er eine verwundbare Stelle und konnte dort getötet werden. Und letzten Sonntag hatten wir auch die Begebenheit von Simson, der ja auch viel Kraft von Gott bekommen hatte, aber auch eine Stelle hatte, wo er besiegbar war. Und bei diesem Feind Goliath war es halt nicht der Geist Gottes, der ihm die Kraft gegeben hat, der ihn gesegnet hat zu kämpfen, aber er war auch stark, aber er hatte trotzdem eine Schwachstelle, und das war oben zwischen an seiner Stirn. Ich weiß nicht genau, wie sein Helm ausgesehen hat, aber er hatte einen Helm auf und trotzdem konnte David ihn dort treffen. Und das heißt, dass egal wie groß der Feind ist, es irgendwo eine Schwachstelle gibt, und das ist auch ein gutes Zeichen für uns, wo wir dann noch darauf zurückkommen werden. Als David dann also diesen Philister an der Stirn getroffen hat und ihn somit überwunden hat, dass er umgefallen ist, konnte David ihn letztendlich töten und den Kopf abtrennen. Und zwar nicht mit dem eigenen Schwert, was er hatte, sondern wieder mit dem Schwert, was vom Feind war. Und als die Philister das gesehen haben, dass eben ihr wichtigster, stärkster Mann Goliath tot war, sind sie weggelaufen. Und die Männer Israels und Judas machten sich auf, erhoben das Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man ins Tal kommt und bis an die Tore Ekrons. Und die Philister fielen und lagen erschlagen auf dem Weg von Shaarim bis nach Gat und Ekron. Und die Kinder Israel kehrten von der Verfolgung der Philister um und plünderten ihr Lager. Und das ist das Ergebnis gewesen. Es gab zwei Armeen, es gab zwei Fronten, es gab zwei Männer, die miteinander gekämpft haben und damit entschieden haben, was alle betrifft. Also beide Völker, beide Armeen und auch vor allen Dingen das Volk Israel. Und ich glaube, das ist auch schon so der Gedanke, der jetzt in diesem zweiten Punkt mit drin steckt. Wir haben einen Retter, wir haben einen Erlöser, der uns erlöst hat, und das hat er ja auch durch sein Blut getan. Und wie das auch schon in dieser Sage mit dem Siegfried war, das ist nur so ein schwaches Beispiel, das mit dem Drachenblut, aber das erinnert mich einfach daran, dass das Blut von Jesus uns unbesiegbar macht, dass wir durch Jesus die Kraft haben, gegen den Feind zu kämpfen. Und wir könnten, wenn wir Jesus nicht hätten, könnten wir nichts machen. Wir würden genauso wie das Volk Israel einfach nur dastehen, würden diesen Feind sehen, der Teufel, der Feind der Menschen ist, mit all seinen Engeln oder gefallenen Engeln und Dämonen und so, und würden einfach nur Angst haben, weil wir wüssten, wenn wir versuchen würden, gegen ihn zu kämpfen, würde er uns einfach töten. Und jetzt ist halt die Frage, im Alten Testament sehen wir, dass David, der König David, ein sehr wichtiger Mann war, dass er eben für sein Volk eine große Errettung gebracht hat. Er wurde übrigens auch in Bethlehem geboren, habe ich gelesen, das heißt in der gleichen Stadt, aus der Jesus dann später gekommen ist. Aber das ist im Alten Testament gewesen und das waren Zeiten, wo Gott eben auch befohlen hat, dass andere Völker sterben, also Menschen sterben, weil sie die Feinde Gottes und Israels sind. Jetzt leben wir in einer anderen Zeit, wir sind Christen, das heißt, wir leben in einer Zeit, wo wir auch mit Menschen zu tun haben, die gegen uns kämpfen, aber das Neue Testament ist ganz deutlich, wir kämpfen eben nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Mächte der Finsternis, die im Himmel sind und die unsichtbar sind für uns. Das heißt, jetzt müssen wir ins Neue Testament gehen, in unsere Zeit, und müssen diese Verbindung herstellen. David war also der wichtige König, der sein Volk erlöst hat, der aus Bethlehem kam. Und auch für uns ist jemand König, der aus Bethlehem kam und der für uns den Kampf gewonnen hat. Und das ist Jesus. Und das ist auch das, was am Kreuz geschehen ist. Wir wissen, dass am Kreuz eben alle Sünden bezahlt wurden und dass dort der Feind vernichtet wurde. Es gibt so eine schöne Stelle, die passt auch zur jetzigen Weihnachtszeit. Und zwar ist das Lukas 2, Vers 11. Die lese ich kurz vor. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das war jetzt Lukas 2, 11 und Kolosser 2, 14 verbunden, weil das beides zusammenfasst. Wir wissen, dass der Teufel uns eben immer verurteilen will, dass der Teufel uns schlecht machen will vor Gott, dass er uns anklagt, dass er uns versucht, irgendwie schuldig zu sprechen. Aber genau dieser Retter, der uns geboren ist, in Bethlehem, in der Stadt Davids, wird David wieder erwähnt, er ist unser Retter und er ist auch unser Herr. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und das ist im Prinzip der Schlüssel, der jetzt auch alles verbindet, was jetzt noch kommt, mit dem, was wir schon gehört haben, dass die Möglichkeit, dass wir kämpfen können, dass wir frei werden können von dem, was uns verfolgt, was uns ängstigt, was uns niederdrücken will, das ist Jesus. Und das ist die zentrale, wichtige Botschaft in der Bibel. Das wissen wir, hoffe ich, alle. Oder ich denke, wir wissen das alle, auch Sven, dass eben die zentrale Rettung, die zentrale Botschaft des Heils Jesus ist. Und jetzt möchte ich zum dritten Punkt kommen, der eben für uns in der heutigen Zeit beschreibt, wie wir leben können, beziehungsweise worauf wir jetzt im geistlichen Kampf achten müssen, weil wir schließlich auch Feinde haben, die uns bedrücken. Dafür möchte ich in Epheser 6 gehen. Wir hatten ja vorhin, glaube ich, schon Epheser 5 gelesen, oder? Ja, interessant. Ja, genau. Epheser 6. Das knüpft jetzt bei dem an, was Cindy vorhin schon erwähnt hat. Also der Gehorsam Gott gegenüber, dass man aufrichtig wandelt vor ihm, dass man auch seine Sünden bekennt, das ist natürlich die Voraussetzung für uns. Ja? Also ohne Sündenerkenntnis, ohne Sündenbekenntnis und ohne treue Nachfolge zu Jesus können wir gar nichts. Also wenn wir das nochmal kurz vergleichen mit dem Kampf damals, wäre das Volk Israel einfach weggelaufen und hätte David alleine gelassen, hätte David trotzdem gewonnen, aber danach hätten sie keine Chance gehabt, die Philister zu töten. Wären sie einfach vorher weggelaufen und David hätte den Kampf alleine gewonnen, dann hätte David keine Chance gehabt, alle Philister zu töten und die ganze Beute zu nehmen. Und das ist interessant auch für uns heute, weil wir wissen, dass vor 2000 Jahren eben der Feind besiegt worden ist am Kreuz und dass Jesus für uns diesen Goliath besiegt hat, dass wir jetzt also mit dem Volk, also mit den Dämonen, mit den Dingen, die uns halt, also der Teufel will uns berauben, der Teufel will uns bestehlen, er möchte uns töten, er möchte uns alles wegnehmen, was Gott uns schenkt. Aber wenn er schon besiegt ist, dann haben wir freien Zugang, dann haben wir freien Zutritt zu dem, was er uns gestohlen hat oder was er anderen wegnimmt, das wieder zurückzuholen. Weil diese Beute, die der Feind hat, die kann er verteilen. Also wenn der Teufel Menschen Segnungen raubt, irgendwas klaut, was Gott ihnen schenkt, dann kann er das an böse Menschen weitergeben, die dann Ressourcen verwenden, die eigentlich Gottes Kindern gehören oder die Gott als Segen gegeben hat, die dann der Feind geklaut hat. Und damit wir das zurückholen, damit wir auch als Nachfolger Jesu überhaupt siegreich bleiben können im Kampf und auch bis zum Schluss kämpfen können, hat Gott uns seine Waffenrüstung gegeben. Und das fängt ab Vers 10 an. Die Waffenrüstung Gottes, Epheser 6, 10. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also auch hier wieder direkt der Aufruf, so wie David das damals vorgelebt hat. Er stand dem Feind gegenüber, er stand allen Menschen gegenüber, die ihn verachtet haben, die ihn nicht ernst genommen haben, die gedacht haben, dass er es nicht schafft und hat mutig proklamiert, dass Gott ihm helfen wird. Und als der Pastor hier war, hat er auch später noch ein Wort gesagt aus Josua 1,8, dass man stark und mutig sein soll, weil wir, ja, das war zu Josua gesprochen, das gilt auch für uns, dem Volk das Land austeilen werden. Jesus hat am Ende in der Offenbarung gesagt, dass die Menschen, die ihm treu nachfolgen bis zum Schluss, einen eisernen Stab bekommen werden und alle Völker mit weiden werden. Das heißt, wir werden gegen Engel, wir werden Engel richten, wir werden Feinde besiegen und wir werden am Ende der Zeit, wenn alles vollendet ist, werden wir einen Anteil bekommen, ein Erbe bekommen, was wir auch zuteilen dürfen. Wir dürfen dann regieren, auf dem Thron mit Jesus zusammensitzen. Und damit wir dahin kommen, damit wir diesen Kampf bis dahin bestehen können, müssen wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Das ist jetzt der Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Am Anfang hatte ich das Beispiel gesagt. Eine kleine Armee mit 13.000 Mann hat den Feind so getäuscht, dass der Feind dachte, dass sie 150.000 Mann sind, sodass sie am Ende den Sieg holen konnten, obwohl sie völlig in der Unterzahl waren. Und das ist diese List, das ist dieses, was der Teufel immer macht. Der Teufel lügt uns an, er redet uns ein, dass wir zu schwach sind, dass wir zu schlecht sind, dass wir irgendwie nicht würdig sind, dass wir verloren sind. Keine Ahnung, was der Teufel alles sagen kann. Aber das ist halt das, was uns treffen will. Das ist das, was der Teufel uns schickt, damit wir Angst haben und nicht kämpfen. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Wir kämpfen gegen Dinge, die wir nicht sehen können. Und wie sollen wir gegen etwas kämpfen, was wir nicht sehen können, wenn wir nicht Gott haben, den wir auch nicht sehen können, der also Macht hat über das Unsichtbare? Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. So steht nun an euren Lenden mit Wahrheit umgürtet und mit dem Panzer der Gerechtigkeit bekleidet. Auch hier wieder wird aufgegriffen unser Leben, unser Alltag. Gerechtigkeit ist ja nicht, dass wir einmal in der Woche zum Gottesdienst gehen und die restliche Zeit der Woche irgendwas Schlechtes machen, sondern Gerechtigkeit ist, dass wir in allem, was wir tun, in allen Taten, in allen Dingen, die wir so im Leben machen, gerecht sind, gerecht handeln. Das kann natürlich nur der Heilige Geist tun, das kann nur durch Jesus geschehen, dass wir diese Möglichkeit bekommen, Gerechte und Heilige zu sein. Aber das ist erstmal die Voraussetzung, um uns zu schützen, dass wir umgürtet sind mit der Wahrheit und auch mit der Gerechtigkeit, die uns eben schützt. Dazu an den Füßen beschut mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das Volk Israel ist dann den Feinden hinterhergelaufen und hat sie überwunden. Ich möchte nicht sagen, dass wir irgendwelche Ungläubigen verfolgen sollen, um sie zu bekehren, aber wir sollten immer ausgerüstet sein mit der Bereitschaft, zu predigen, zu Ungläubigen zu gehen, ihnen von Jesus zu erzählen und das auch mal, wenn es vielleicht gerade nicht so angenehm ist. Die Schrift sagt auch, dass wir zur gelegenen und ungelegenen Zeit predigen sollen. Das heißt, wir sollen einfach die Bereitschaft haben, dass wir, wenn Gott uns ruft, wenn er uns einen Auftrag gibt, dass wir den gerne ausführen, dass wir halt lebendig sind im Glauben, dass wir, wie es im Römer 12 steht, dass wir ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer sind, damit wir eben Gottes Pläne ausführen können. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, Vers 16, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Bin ich zu schnell für jemanden? Okay, Entschuldigung. Ja, okay, also bei Goliath, als Goliath gekämpft hat, hatten wir gesehen, dass ein Waffenträger vor ihm hergelaufen ist, der sein Schild getragen hat, womit er sich verteidigen wollte im Kampf. Und hier steht eben im Vers 16, dass man vor allem den Schild des Glaubens ergreifen soll. Das heißt, im Prinzip, unsere Waffenrüstung, die wir am Körper tragen, schützt den Körper direkt. Also wenn mal was am Schild vorbeikommt und den Körper treffen will, schützt uns die Waffenrüstung am Körper. Aber wenn wir uns vorstellen, dass wir mit dem Schild des Glaubens alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können, bedeutet das ja, dass der Teufel uns beschießt mit schlechten Gedanken, mit bösen Dingen, die uns irgendwie ablenken sollen von Jesus, so wie bei Petrus, als er dann auch Angst hatte und gesunken ist. Können das ja Pfeile sein, die uns treffen wollen. Aber wenn wir mit dem Schild uns schützen, dann haben wir einen Abstand. Dann können wir nämlich die Pfeile abwehren, bevor sie unseren Körper überhaupt erreichen. Und dann können wir diesen Schild auch dahin halten, wo die Pfeile kommen. Auch hier, wie bei den Schuhen, man muss lebendig sein, man muss flexibel sein, um diesen Schild nutzen zu können. Also es bringt nichts, wenn man einfach nur die Bibel auswendig lernt, aber nicht vom Heiligen Geist erfüllt und geführt ist, um wirklich dem Teufel zu sagen, es steht geschrieben. Also wir müssen wachsam sein, müssen verstehen, wo der Feind uns angreift und müssen dort uns auch explizit schützen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Also wir müssen unseren Kopf schützen. Goliath hatte auch einen Helm auf, aber der hat ihm nicht geholfen. Deshalb auch hier, wir brauchen den richtigen Helm, den Gott uns gibt, nämlich den Helm des Heils. Und das Heil bedeutet ja, dass wir eben auf Jesus schauen, dass wir wissen, dass wir errettet sind und dass wir mit ihm leben und auf seine Verheißungen vertrauen. Und das Schwert des Geistes, hatte ich auch schon leicht angesprochen, ist das, was wir dem Teufel direkt entgegenstrecken können. Und das ist der einzige Bestandteil der Rüstung, mit dem wir kämpfen können. Also wir haben nicht die Aufgabe, als Christen überall hinzugehen und ständig alle Dämonen auszutreiben und immer nur zu kämpfen und uns nicht zu schützen, sondern wir müssen erstmal unsere Waffenrüstung haben, mit der wir uns richtig schützen können. Also wir müssen von Gott erfüllt sein, von dem Heiligen Geist wirklich bewahrt werden. Und dann, wenn der richtige Zeitpunkt ist, dann können wir den Feind auch angreifen und umbringen, nämlich mit dem Schwert des Geistes. Und das Wort Gottes ist die einzige Macht, die wir haben, um den Feind zu besiegen. Als Jesus versucht wurde, hat er nicht irgendwie argumentiert mit dem Teufel, sondern hat einfach zu ihm gesagt, es steht geschrieben. Und wenn wir angegriffen werden, ist das die einzige Möglichkeit, die wir haben, den Feind wirklich zu töten. Wir können uns den ganzen Tag verteidigen, wir können uns immer irgendwo verstecken und versuchen zu schützen, aber wir müssen den Feind auch angreifen. Also wir dürfen nicht in Aktionismus verfallen und den ganzen Tag rumlaufen und versuchen, alle Dämonen irgendwo zu töten oder auszutreiben oder so, aber wir dürfen uns auch nicht verstecken und Angst haben, sondern müssen auch dann, wenn der richtige Zeitpunkt ist, wie bei David, der dann mit dem Schwert den Kopf abgetrennt hat, aber erst zum Schluss, als Gott ihm dann gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt. Erstmal hat David seine Steinschleuder genommen, hat den Feind quasi ohnmächtig gemacht und konnte ihn dann mit dem Schwert des Geistes umbringen. Und jetzt noch bis zum Schluss von dem Abschnitt. Und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also es geht nicht nur um uns persönlich, die Waffenrüstung muss jeder persönlich anlegen. Jeder ist selber in seinem Leben aktiv und muss sich schützen und kämpfen und so. Aber wir sind ja auch als Leib Christi, als Gemeinde eine Einheit und müssen uns auch füreinander einsetzen und füreinander bitten. Und das steht sogar nicht nur für die Gemeinde da, in der wir sind, sondern für alle Heiligen. Und ich glaube, damit sind wirklich alle Christen gemeint in der ganzen Welt, egal wo oder wie sie sind, einfach alle. Das machen wir auch, das ist auch wichtig, auch in Nordkorea oder an anderen Stellen. Und jetzt ist noch diese Stelle, die mich immer wieder nachdenklich macht, und zwar der Apostel Paulus, der so viel im Neuen Testament gewirkt hat, der so viele Bücher geschrieben hat, war abhängig von dem Gebet von anderen. Auch jetzt Vers 19. Und für mich, damit mir das Wort gegeben wird, dass ich meinen Mund freimütig auftue, um das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, dessen Botschafter ich bin, Vers 20, in Ketten, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Und das, liebe Geschwister, das erlebe ich oft auch an mir selber, wenn ich irgendwo in der Stadt bin oder an anderen Stellen oder auch Gespräche auf der Arbeit oder irgendwo zustande kommen, dann gibt es Momente, wo man so gebunden ist irgendwie. Dann kann man nicht so frei von Jesus erzählen, wie man sich das wünscht oder wie Gott das will für einen. Und deshalb hat Apostel Paulus eben so klar hier noch am Ende dieses Abschnitts geschrieben, dass neben all diesen Dingen, die wir jeder brauchen, dass er auch eine ganz besondere Bitte hatte, nämlich dass eben für ihn gebetet wird, damit er seinen Mund freimütig auftun kann und er das Geheimnis bekannt machen kann, das Geheimnis des Evangeliums. Er war in Gefängnissen, er wurde geschlagen, er ist mit Schiffen untergegangen, er hat viel Probleme gehabt, aber es gab Geschwister, die für ihn gebetet haben. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel für uns heute zum Erfolg, dass wir wissen, dass wir für die beten, die kämpfen für uns, die eben auch nach draußen gehen, die ihre Aufgaben von Gott haben, die damit beauftragt sind, für das Reich Gottes einzustehen. Und deshalb fasse ich jetzt am Schluss noch mal kurz zusammen. Es tut mir leid, dass ich so schnell geredet habe am Anfang. Ich war wahrscheinlich leicht aufgeregt. Also wir haben heute gehört, dass es eben einen Feind gibt, der uns besiegen will, beziehungsweise der uns vernichten will. Dieser Feind ist der Satan. Und er hat schon damals, im Alten Testament, hat er sich gezeigt, eben durch solche Situationen wie mit Goliath. Goliath war im Prinzip der eine große, mächtige Mann, der ein ganzes Volk in Angst geschlagen hat, ganz viele Soldaten beängstigt hat. Aber wir müssen keine Angst haben. Jesus ist wie König David für uns da. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und hat den Feind besiegt. Und Jesus ist auch derjenige, der uns beisteht durch den Heiligen Geist in der heutigen Zeit. Und damit wir in der heutigen Zeit bewahrt bleiben, damit wir in der heutigen Zeit zusammen kämpfen und gewinnen können mit Jesus, brauchen wir die richtige Ausrüstung. Und die richtige Ausrüstung ist eben das, was im Epheser 6 steht, dass wir von Gott eine Waffenrüstung haben im geistlichen Sinne und dass wir mit dieser Ausrüstung fähig sind, dem Teufel zu widerstehen und zu gewinnen. Und wir wissen auch, dass jeder von uns, egal ob er draußen oder irgendwo im Dienst ist, dass jeder von uns beten kann, dass jeder von uns die Macht hat, auch zu Hause im stillen Kämmerlein Sieg zu erringen, auch für andere Geschwister, und dass eben dieses Geheimnis, was wir weiterbringen wollen in die Welt, dass der Erfolg der Evangelisation, der Mission, der Arbeit im Reich Gottes ganz stark davon abhängt, wie sehr sich alle Christen daran beteiligen. Egal, ob es durch Gebet, durch Fasten, durch vielleicht auch finanzielle Unterstützung von Missionaren oder so ist. Jeder kann einen Beitrag leisten und jeder ist wichtig. Und zum Schluss möchte ich noch eine Bibelstelle lesen. Und danach würde ich gern beten. Und zwar ist das im 1. Korinther, Kapitel 9. Also auch der erste Korintherbrief ist von Apostel Paulus geschrieben. Und Apostel Paulus beschreibt, dass er sich selber aufgibt und auch seine eigenen Privilegien aufgibt, um andere zu gewinnen. Und dass er sich denjenigen anpasst, die für Jesus gewonnen werden sollen. Aber, und das möchte ich jetzt lesen, ab Vers 24, der Kampf, in dem wir stehen, bedeutet auch, dass wir manchmal ungläubigen Menschen begegnen müssen und uns auch mit ihnen beschäftigen müssen. Aber es heißt nicht, dass wir die Werte oder die Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat, verlassen dürfen. Also Paulus ist zwar, wie es im Abschnitt davor steht, allen Menschen so geworden, wie sie sind, zu einem gewissen Maße, damit er sie erreichen kann. Aber er hat nicht die Wahrheit Gottes verlassen. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Rennbahn laufen, alle laufen, aber nur einer den Preis gewinnt? Lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Es gab Olympia auch dieses Jahr und wir wissen, dass wir von Gott eine Aufgabe haben, nämlich zu siegen in diesem Leben, den Wettkampf zu bestehen, den richtigen Weg zu gehen, den schmalen Weg nicht zu verlassen, sondern drauf zu bleiben. Und deshalb wollen wir dann auch hinschauen auf diese Zukunft, die wir haben, also dass wir eine Krone empfangen werden, die Krone des Lebens, die Krone der Gerechtigkeit und so weiter, wenn wir in den Himmel kommen, die nicht vergeht. Also auf der Erde, aller Ruhm auf der Erde vergeht. Das betrifft ja auch unseren Alltag, unser Leben, dass wir nicht nach vergänglichen Dingen streben sollen, sondern nach unvergänglichen. Und deshalb laufen wir auch, Vers 26, nicht wie ins Ungewisse, sondern wir kämpfen und wir kämpfen auch nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Also es gibt Übersetzungen, da wird das beschrieben, dass wir nicht mit Fäusten durch die Luft schlagen, um quasi den Feind zu besiegen, weil er unsichtbar ist und geistlich, sondern ich beherrsche meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Und das soll der Abschluss sein. Das ist auch für mich besonders wichtig, weil das dieses Jahr auch ein Problem war. Der Schlüssel zu allem im geistlichen Leben, der Sieg, die Freude, das Leben, alles liegt letztendlich auch in unserer eigenen Hand. Weil unser Handeln, wenn wir Sünde zulassen, wenn wir abfallen von irgendwelchen Prinzipien, die Gott uns gegeben hat, wenn wir lügen oder unehrlich oder was auch immer sind, schaden wir uns selber und stören auch oder beschädigen das Zeugnis Christi. Und deshalb ist dieser Vers 27 so wichtig, dass wir unseren eigenen Leib beherrschen und dass wir unser eigenes Leben immer als erstes im Blick haben und als erstes prüfen, bevor wir andere verurteilen oder prüfen, damit unser Leben ein wirkliches, lebendiges Zeugnis für Jesus ist. Amen. Okay. Wollen wir noch beten? Ja, Herr, du schenkst uns deine Ruhe durch deinen Geist. Es tut mir auch leid, dass ich manchmal aufgeregt bin und zu schnell rede oder vielleicht, dass es irgendwie unverständlich ist, aber du, Herr, bist derjenige, der uns trägt und der uns auch den Heiligen Geist schenkt, der uns die Wahrheit gibt. Du hast gesagt, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt und das brauchen wir auch in unserem Leben an jedem Tag, Herr. Wir sind jetzt ja am Anfang einer neuen Woche. Und wir gehen alle wieder in unseren Alltag, in unser Leben, wo wir teilweise vielleicht auch alleine als Christen sind, wo wir keinen Freund haben oder keinen geistlichen Beistand haben können. Und deshalb ist auch dieses Prinzip so wichtig, dass wir eben füreinander eintreten, auch wenn wir uns nicht sehen oder auch wenn wir nicht an demselben Ort sind. Und Herr, du bist uns vorausgegangen am Kreuz, hast du den Weg freigemacht, du hast quasi Goliath besiegt, den Feind, der uns so mächtig war. Und du hast es ermöglicht, dass wir jetzt den Feind auch besiegen können in kleineren Dingen, Herr, wo du den Weg freigemacht hast. Und jeder von uns hat im Leben Dinge, die immer wieder kommen wollen, irgendwelche Dämonen oder andere Sachen, die uns versuchen wollen. Aber durch deinen Geist wird das aufgedeckt und durch deine Gaben, durch deine Ausrüstung, die wir haben dürfen, die wir anlegen können, werden wir auch bewahrt davor und können dann auch den Feind besiegen. Schenk uns Kraft, dass wir unsere Sünde schnell erkennen und beseitigen, bevor sie Folgen hat, die negativ sind für dich, für dein Zeugnis und für uns selber, Herr. Und ja, steh uns einfach bei. Dir sei Dank für alles. Amen.